Es wird wieder Grand Slam Tennis gespielt. Das wird auch allerhöchste Zeit. Die Lücke zwischen den Australian Open und Roland Garros ist dann doch immer relativ groß. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist auch Crosscourt wieder da. Ich begrüße natürlich auch heute an meiner Seite Stefan Schnürle, den Sport1 Tennis-Experten. Grüß dich, Stefan.
Grüß dich, Dennis. Hallo auch an unsere Hörer.
Bist du schon wieder richtig so im Feeling drin? Ich sitze momentan in München, bin wieder für Eurosport mit am Start. Saß gestern schon 6 Stunden am Mikrofon, war ein intensiver Auftakt. Hast du das Gefühl, du überblickst noch alles oder kommst du schon so ein bisschen durcheinander?
Ja, momentan geht es noch, aber klar, ich bin auch heute auch noch ein bisschen Reisevorbereitung, weil es morgen ja für mich auch nach Paris geht. Deswegen ist alles so ein bisschen zweigleisig gerade, aber habe ich, glaube ich, grob den Überblick.
Ja, ich finde es tatsächlich immer gar nicht so. Das prasselt dann immer so alles auf einen ein, so in den ersten Tagen. Man will alles mitkriegen und dann rutscht einem doch was durch. Ist nicht ganz so leicht immer. Aber ja. Vielleicht zuerst mal für euch zu Hause als Erklärung. Jetzt bei uns ist es hier gerade in dem Moment, in dem ich das hier sage, Montagnachmittag 3:20, Iga Świątek spielt gerade auf dem Châtrier und wir müssen so ein bisschen tricksen. Das liegt auch an meinen Ansetzungen. Ich habe heute schon einmal Jabeur kommentiert, bin heute Abend nochmal gefordert bei Medvedev. Und da steht ja noch ein ganz großes Match an, Sascha Zverev gegen Rafael Nadal. Das heißt, wir müssen für euch dann nicht so ganz nachzuvollziehen, aber das so ein bisschen aufteilen, damit wir das alles für uns so hinbekommen. Wir nehmen jetzt quasi unseren ersten Teil auf und setzen dann später nochmal an. Stefan, sag mal, deine Reaktion zu dem unfassbar harten Erstrundenlos für beide, muss man eigentlich sagen. Deine Reaktion zu Zverev gegen Nadal. Wie hast du das mitbekommen? Wo warst du? Wie war der Moment?
Ja, also ich war in der Arbeit bei Sport1 und da ich gerade CVD war und ja großer Draw-Fan immer bin, hatte ich extra sogar diesen Auslosungs-Draw da an den großen Fernseher geworfen. Da ich die auch öfters gucke, diese Draws, kenne ich ein bisschen die Setzmuster. Deswegen habe ich schon aufgestöhnt, als nur die Ungesetzten eingeblendet waren, weil dann Nadals Position hat ja da schon bedeutet, dass er entweder auf den Nummer 3 oder Nummer 4 trifft. Ich fand, Alcaraz wäre ein passendes Ende für die French Open-Karriere von Nadal gewesen, falls es denn das Ende wird. Das wäre irgendwie so Staffelstab an den spanischen Nachfolger übergeben. Und dann habe ich halt echt den Fehler gemacht und für einen Augenblick gedacht, ja, Medvedev sei noch die Nummer 4 als andere Option. Und das wäre auch für mich ein nettes Matchup gewesen, weil Medvedev ja auf Sand jetzt nicht so liebt und Nadal ist jetzt nicht mehr in Form früherer Tage. Das hätte eng werden können. Und dann fiel mir aber doch ein, dass ja das Mastermind Medvedev, der das sicher alles kommen hat sehen, ja noch auf Rang 5 zurückgefallen war und somit Zverev die neue Nummer 4 ist. Und der wurde es ja dann auch. Und ja, ich verstehe gut, dass das Zverev-Camp jetzt dieses Narrativ fährt, dass das ist jetzt die Fortsetzung für dieses abgebrochene Match vor 2 Jahren. Nur sollten dann eigentlich beide Protagonisten, finde ich, zumindest annähernd die gleiche Voraussetzung wie damals haben. Und das ist halt gar nicht der Fall. Daher, und da lehne ich mich jetzt auch aus dem Fenster, ihr da draußen kennt den Ausgang jetzt schon, weil, wie gesagt, den Part nehmen wir dann später auf, aber ich bin mir recht sicher, dass Zverev das gewinnt. Für Nadal ist Zverev meiner Meinung nach das schwerste Matchup, das er von allen 127 Gegnern hätte bekommen können. Ja, es gibt Alcaraz, Djokovic, Sinner, aber die sind in Runde 1 schon alles noch Suchende, das hat Sinner auch eben ein bisschen gezeigt. Die wissen noch nicht, wo sie stehen. Zverev weiß das, gerade auch nach dem Rom-Titel. Und die Matches von Nadal haben halt auch gezeigt, gegen wen er Probleme hat, gegen welche Art Spieler. Und das sind halt starke Aufschläger, die ihn schnell in die Defensive bringen, weil er anders als früher es einfach nur noch selten schafft, wirklich daraus in eine neutrale oder halt auch in eine Angriffsposition zu kommen. Und falls Zverev dann wie zuletzt so Aufschlagtage hat, wo er 70-80% erste Aufschläge bringt, dann weiß ich nicht, wie er das verlieren will. Natürlich hat Zverev aber erstmals in dem Matchup jetzt den Druck auf seiner Seite. Er muss das gewinnen. Diese French Open sind wirklich seine große Chance, wo die anderen alle mit Problemen kämpfen. Und für Nadal wäre es, glaube ich, auch nach dem Debakel gegen Hurkacz schon ein gutes Abschneiden oder ein ordentliches Abschneiden, wenn er es gegen einen der Titelfavoriten wirklich wettkampfsfähig gestaltet, eng gestaltet. So viel nur vorab, weil ihr könnt jetzt dann zumindest nicht sagen, ja, hinterher könnt ihr immer schlau reden. Also deswegen habe ich mich mal aus dem Fenster gelehnt.
Ich wollte gerade sagen, ich hab mir gerade so vorgestellt, so die Leute hören das jetzt so, ja, alles interessant, plötzlich hat Nadal gewonnen.
Ja, wie gesagt, wenn das so ist, dann werde ich gleich meine Fehleinschätzung versuchen zu korrigieren und erklären. Aber ich dachte, ich mache das jetzt mal vorab und dann könnt ihr sehen, ob ich da richtig lag oder nicht. Ich habe aber noch eine Frage vorab an dich, Dennis, weil spätestens mit dem Draw kam die Diskussion auf. ob man Nadal nicht hätte setzen müssen, was ja der jeweilige Grand Slam für sich entscheiden kann. Was hältst du denn davon? Hättest du es hier angebracht gefunden?
Kannst du mir und auch wahrscheinlich einigen Hörerinnen und Hörern nochmal das erklären, was du gerade gesagt hast, dass der jeweilige Grand Slam oder der Ausrichter das selbst entscheiden kann?
Ja, also bei Wimbledon ist es ja bekannt, dass die das, also früher haben sie es sogar so krass gemacht, dass es wirklich in einem Komitee beschlossen wurde, wer wo gesetzt ist. Das war dann, da war das Ranking oder die Weltrangliste eher nur eine Vorlage. Da wurden gerne die Spanier, die ja eher Sandblatt-Spezialisten waren, immer 10, 15 Plätze nach hinten sortiert. Dann hat Wimbledon so eine Formel entwickelt, wo man dann speziell die Rasenergebnisse mit den restlichen Ergebnissen sozusagen in Einklang bringt und da dann die Seeding-Liste erstellt. Und man könnte jetzt in dem Fall, es können aber auch andere Grand Slams machen. Wimbledon hat jetzt auch zuletzt damit aufgehört und die French Open könnten jetzt auch zum Beispiel, hätten sagen können, ja gut, wir setzen Nadal jetzt an 16 oder was weiß ich auch immer. Dann wäre halt eben der 32 dann eben rausgerutscht. Aber das wäre durchaus möglich gewesen.
Ja, aber ich bin sehr froh, dass sie das nicht gemacht haben, denn ich halte davon ehrlicherweise überhaupt gar nichts. Natürlich ist das Rafael Nadal und so ein Erstrunden-Match, was wir jetzt da bekommen, ist natürlich, ja, birgt die Gefahr, dass es ein frühes Ende nimmt in diesem Jahr. Aber nur weil einer das so oft gewonnen hat und dann aber in der Weltrangliste durch verschiedene Dinge, Verletzungen, was auch immer, nicht mehr so viel gewonnen, dann abgerutscht ist, kann man den doch dann nicht da so reinsetzen. Das ist meine Meinung. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Ja, also durchaus. Ich sehe es ähnlich. Es ist aber so, also wenn du die Spieler gefragt hättest, die Gesetzten, dann glaube ich, dass mindestens 31 der 32 Gesetzten dafür gestimmt hätten, Nadal zu setzen. Ja. Da zähle ich Djokovic auch mit dazu, weil er in seiner Verfassung, glaube ich, anfangs jetzt eher einen möglichst einfachen braucht und nicht noch jemanden, wo er extra Druck hätte. Daher glaube ich wirklich nur, dass der an Nummer 32 gesetzte Spieler Veto eingelegt hätte. Was halt das Problem ist, wenn du das auch einmal machst, du öffnest halt Tür und Tor dafür, dass dann jedes Jahr diskutiert wird. Weil wo ziehst du die Grenze? Reicht, also es gibt ja im Golf, da reicht es ja eigentlich einmal so ein Masters zu gewinnen, Augusta oder so, und dann hast du lebenslanges Startrecht. Reicht das hier auch, um Setzrecht zu haben? Dann wird es halt wirklich wild. Also dann müsstest du irgendeine feste Grenze legen, wo setzt du die? Muss einer ein Slam mindestens 5-mal gewonnen haben? Wimbledon hatte ich erwähnt, diese Formel, das war so eine halbgare Lösung. Also ja, ich finde, dass es in dem Fall einfach maximal unglücklich gelaufen ist mit dem Draw. Zverev freut sich ja auch nicht darüber, aber Nadals Stellenwert für die French Open ist jetzt auch größer als die eines jeden Spielers sonst wo. Deswegen glaube ich, dass das auch eine absolute Ausnahmesituation bleibt.
Ja, aber wie gesagt, ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ich finde das irgendwie nicht richtig. Dafür gibt es nun mal das Ranking und so. Und ja, aber interessante Frage auf jeden Fall. So, an dieser Stelle springen wir jetzt sozusagen in den Abend und ihr hört unsere Analyse zum Match Nadal gegen Sascha Zverev. Viel Spaß. So Leute, da sind wir wieder. Es ist mittlerweile tatsächlich, das haben wir uns ganz anders vorgestellt, es ist, und es ist kein Scherz, 1.03 Uhr am nächsten Tag. Stefan, bist du überhaupt noch da?
Ja, ich bin wach, gerade so, aber noch bin ich da.
Wir haben uns das ja eigentlich so vorgestellt, dass wir zusammen, nicht zusammen, aber dass wir beide das Match gucken können, Zverev gegen Nadal, und dann musste ich noch Medvedev kommentieren und irgendwo diesen zweiten Part aufnehmen, und das hat jetzt irgendwie alles gar nicht funktioniert. Jetzt ist es viel zu spät geworden, weil Medvedev sich auch noch sehr viel Zeit gelassen hat, da kommen wir gleich zu. Aber lass uns direkt anfangen, jetzt nicht zu viel Zeit verlieren mit dem großen Match. Du hast dich ja vorher relativ weit aus dem Fenster gelehnt, aber hattest mit dieser Einschätzung tatsächlich recht. Also das hast du schon ganz treffend analysiert vorher.
Ja, aber da ist jetzt echt null Genugtuung dabei. Das kann ich wirklich allen versichern, weil glaubt mir, ich hätte Nadal auch noch mal gern in Paris gesehen. Zverev war halt dieses brutalste Los, was er hätte kriegen können in Runde 1. Und das ist jetzt aus Nadals Sicht sicher schwer, wenn man so erfolgreich ist, aber ich finde trotzdem, er kann stolz auf diese Leistung sein. Das war so viel besser als noch in Rom. Er war in dem Match annähernd auf Augenhöhe mit einem Top-Favoriten auf den Titel. Zverev hatte natürlich kleine Vorteile, da kommen wir gleich dazu, aber er durfte auch kein Prozent nachlassen, sonst wäre es wirklich gekippt. Und ich fand es einfach starkes Niveau von beiden, was gerade bei Nadal bis vor kurzem noch nicht vorstellbar gewesen war. Und Zverev, der ja sonst auch gern nach Erstrundenniederlagen mal über sein eigenes Niveau meckert, beziehungsweise auch nach Erstrundensiegen vor allem, war echt happy danach und hat bei Eurosport sogar gemeint, dass er noch nie so eine gute erste Runde bei einem Slam gespielt hat. Und es hat auch gesagt, dass wenn Nadal gesetzt gewesen wäre und er sich ein bisschen 2, 3 Runden hätte ins Turnier reinspielen können, dann wäre er für ihn sogar ein Favorit auf den Titel gewesen. Und wenn wir dann aufs Match kommen, also es begann ja schon ein bisschen damit, dass das Dach geschlossen werden musste, was natürlich einen besseren Aufschläger, also Zverev, zugute kommt. Dann hat Sinner auch zu dem Match gefragt, erwähnt, dass die kühle Bedingungen jetzt auch halt dafür sorgen, dass der Ball flacher abspringt. Das ist jetzt nichts, was ich sagen würde, dass Zverev profitiert, aber es schadet Nadal einfach sehr. Also da kam dann schon ein bisschen das Gefühl auf, dass es jetzt einfach nach 2022 diesmal für Zverev laufen soll. Und im ersten Satz, ja, Nadal fing dann schon, wie er es selbst gern nennt, mit so einem Desaster an, und endete auch den Satz mit einem. Also es war ein bisschen zu befürchten, einfach, dass diese Konstanz bei ihm noch nicht da ist. Und er da ab und zu mal, hat er ja auch davor gezeigt, immer so 1, 2 schwache Aufschlagspiele pro Satz hat. Und das ist halt dann gegen so einen guten Aufschläger wie Zverev extrem schwer, wenn der einfach 80% erster Aufschläge bringt. Wo willst du den dann breaken? Aber natürlich, im zweiten Satz hatte Nadal seine Chancen. Das ist die Entscheidung des Matches dann. Er hatte das 5-3, hatte da sogar ein 15-30 bei Ausschlag von Zverev, wo der aber halt dann einfach 2 Asse serviert. Das ist halt auch ein Vorteil, wenn du da einfach so aus Drucksituationen dich rausservieren kannst. Ja, und dann ging es dann am Ende doch noch in den Tiebreak. Da wird sich Nadal sicher selbst am meisten fragen und diese eine oder andere Stoppentscheidung wird ihn da wahrscheinlich heute noch im Traum begegnen.
Ja.
Das hat ihm den Satz gekostet, aber das ist halt, wenn dir diese Matchpraxis fehlt, dann ist das so. Und er hat diesen zweiten Satz sicher ein bisschen aus den Händen gleiten lassen, aber ich will und muss auch Zverev loben. Der hat echt nie locker gelassen oder Anstalten gemacht, mal einen Satz laufen zu lassen, auch wenn er mal im Break hinten lag, auch im dritten dann wieder. Und klar hat er da auch mal ein Quäntchen Glück gehabt bei ein, zwei Bällen, wo er dann mal mit dem Rahmen Volley irgendwie das Rebreak schafft oder einen Ball nicht sauber trifft, der auf die Linie klatscht, wo es Nadal nicht glauben konnte. Aber das gehört dazu. Und ich finde es bei Zverev wirklich beeindruckend. Also die Vorhand, die Linie ist so viel besser geworden. Die Defensive ist für die Größe echt unglaublich. Und diese großartige Rückhand, da haben wir, glaube ich, alles schon gesagt. Und das dann gepaart mit 80% erster Aufschläge, fast das ganze Match über, das ist einfach absurd gut.
Ja, also zu Zverev will ich gleich auf jeden Fall auch noch was sagen. Lass uns aber erstmal bei Nadal bleiben. Wir haben da ja echt ja, Tennisgeschichte erlebt irgendwie. Das war, ich weiß nicht, du wirst ja sicherlich dann auch noch dran geblieben sein, ganz am Ende, als
Ja.
Er dann auch noch ein paar Worte gesagt hat. Das Ganze ist dann ja von Matthias Stach übersetzt worden auf Eurosport und Stachy hätte ja fast diesen einen Zusatz da überhört. Da hat sich Nadal ja genau so geäußert, wie er es auf der Pressekonferenz auch schon getan hatte. Also es ging ja darum, dass er gesagt hat, wenn ihr mich jetzt fragt, ob ich mir zu 100% sicher bin, dass ich hier nie wieder spielen werde, dann kann ich das nicht so bestätigen. Das kann ich euch so nicht sagen. Und zum Glück hat Stachy das dann auch noch so mitbekommen, denn so ähnlich war das dann da nochmal, ne? Nicht, dass da eine falsche Nachricht irgendwie verbreitet wird. Also er lässt sich weiterhin so ein kleines Hintertürchen offen. Wie siehst du jetzt diese unmittelbare Zukunft bei Rafa?
Ja, also auf der PK hat er ja dann auch sich dazu geäußert, ob er denn Wimbledon spielen wird, was ja theoretisch der nächste Grand Slam wäre und noch vor Olympia. Da hat er aber eher so gesagt, wahrscheinlich nicht, weil er es nicht für clever hält, sich jetzt auf Rasen umzugewöhnen und dann wieder zurück auf Sand zu gehen. Was aber schon allen Hoffnung machen sollte, die ihn mögen, ist, dass er sich zuletzt ein wenig besser fühlte, hat er auch gesagt. Und wir haben heute dann gesehen, dass er da immer noch fantastisches Tennis spielen kann, auch wenn es jetzt gegen den Topspieler wie Zverev jetzt nicht konstant über 3 Stunden immer gereicht hat. Aber die French Open kam vielleicht einfach einen Tick zu früh. Er war da noch nicht ganz bereit, weil er noch zu lange mit der Verletzung zu kämpfen hatte. Konnte sich jetzt auch, hat er gesagt, erst seit einer Woche so richtig ohne Schmerzen bewegen. Wenn er da jetzt wirklich aufbauen kann, da keinen Rückschlag hat, dann glaube ich schon, dass da was Richtung Olympia noch gehen kann. Am besten fand ich aber ehrlicherweise seine Aussage auf der Pressekonferenz, als er den Zustand seines Körpers in den letzten 2 Jahren beschreibt. Das hören wir uns kurz mal an.
I cannot tell you if I will be or not will be in 1.5 months because you know, my body have been a jungle for 2 years, so and you don't know what to expect. You know, I wake up one day and I found a snake beating me, another day a tiger. You know, it's have been a big fighting with all the things that I went through, no? But the dynamic is positive.
Ja, sein Körper ist also ein Dschungel, den jeden Tag ein anderes Tier beißt. Aber die Entwicklung ist zumindest positiv. Jetzt ist der Fokus Olympia und dann schaut er mal, bevor wie er sich fühlt, bevor er dann wirklich eine Entscheidung trifft, ob es noch ein nächstes Jahr gibt oder auch ein Herbst in diesem Jahr. Ich persönlich bin mit allem fein, wie auch immer er sich entscheidet, weil man wird von mir in dem Podcast viel hören, aber ich werde sicher keinem Spieler sagen, ob und wann er aufhören soll. Ich finde nicht, dass das irgendjemand anderen außerhalb der Familie eigentlich zusteht. Seine Legacy ist, finde ich, unantastbar. Da muss man sich ja nur die Bilder im Stadion anschauen heute. Also ja, Fußball-Weltstars, aber eben auch Djokovic, Swiatek, also die jeweiligen Nummer 1 des Tennis unter den Zuschauern, Alcaraz, Cornet, Garcia. Also das fand ich schön, dass die auch alle da waren. Und wer jetzt wieder Tickets für die French Open will, der könnte Glück haben, weil ich habe schon gesehen, dass da einige wieder in den Verkauf gegangen sind, nachdem Rafa rausflog. Und du hast ja vielleicht auch Samstag die Trainingsbilder von ihm gegen Rune gesehen. Also ich war 2 Jahre lang jetzt wirklich 10 Tage auf dem Susang Longlen und der war nie so voll wie beim Training von Nadal. Ja, das war unglaublich. Ja. Dirk Nowitzki hat auch getwittert, hey, Rafa ist einer der härtesten Wettkämpfer jemals, nicht nur im Tennis, sondern in allen Sportarten. Also das zeigt seinen Stellenwert. Und ja, wir werden natürlich auch etwas planen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Aber hoffentlich ist es ja noch eine Weile hin.
Ja, ich stelle dir gleich auch die Frage, was du glaubst, wie es bei Zverev jetzt weitergeht, denn der ist natürlich jetzt voll drin im Turnier, aber ich will noch einmal unterstreichen, wie beeindruckend ich das fand, dass Zverev wirklich keine Angst vor diesem Duell an sich, rein spielerisch, klar, aber auch vor dieser Bühne hatte. Das hat mich beeindruckt, denn die Auslosung war am letzten Donnerstag. Das Spiel findet am Montagnachmittag statt. Seit 3 Tagen erzählen alle, und das hat er ja auch im Interview gesagt, er holt auch das Handy raus, geht auf Social Media und sieht die ganze Zeit nur diese Geschichte. Und dann geht er dahin und weiß, okay, ich habe das Spiel eigentlich, aber das dann auch so auf den Platz zu bringen und dann vielleicht auch, merkt er auch, da ist ein Fußballspieler, da ist Djokovic oder Alcaraz, er hat zwar gesagt, die hat er nicht gesehen, aber trotzdem, das so zu packen, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Ich fand auch die Geste am Ende schön, dass er, als er gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht mein Moment, das ist Rafas Moment. Also das war, ich habe ihn auch schon für manche Verhaltensweisen kritisiert, aber ich fand, das war sehr erwachsen, wie er mit der ganzen Situation danach auch umgegangen ist. Das hat mir gut gefallen. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Was glaubst du, was ist jetzt bei ihm noch drin?
Ja, also nur ganz kurz. Ich glaube, in dem Fall hilft es dann, wenn man sehr von sich überzeugt ist. Das kann manchmal, es kommt dann nicht immer sympathisch rüber. Das war ja auch bei dem Interview danach, fand ich, bei Eurosport so eine feine Linie, die er da gehen musste, weil er hatte völlig recht, indem er immer wieder betont hat, hey, das war einfach riesiges Pech für Nadal, was stimmt. Aber klar war es immer so die Linie, dass er sich selbst überhöht, die Gefahr. Da hat er auch selbst versucht, ein bisschen zu sagen, wenn ich das sagen darf. Deswegen, ja, aber ich denke jetzt für ihn war das Nadal-Match, das hat er ja auch gesagt, wie ein Finale. Und jetzt fängt das Turnier von Neuem an. Also das klingt erstmal komisch, aber wenn man bedenkt, dass Nadals Bilanz bei den French Open in den letzten 80 Matches gegen Spieler, die nicht Novak Djokovic heißen, 80-0 war, dann kann man das vielleicht verstehen. Daher ist jetzt die Herkules-Aufgabe geschafft. Ich bin gespannt, was das jetzt wirklich für den weiteren Turnierverlauf bedeutet, weil so früh voll drin war er in einem Grand Slam eben noch nie, musste heute sein einfach, und gleichzeitig besteht natürlich auch ein bisschen die Gefahr, da jetzt durchzuatmen, da jetzt der Gegner vom Namen her, die werden alle erstmal im Vergleich wie eine Anführungszeichen leichte Aufgabe klingen. Also es wird mental nicht so einfach. Trotzdem ist der Draw schon aufgegangen. Also Rune ist in seinem Achtel, der ist jetzt nicht in Überform. Das Viertelfinale mit Medvedev, zu dem kommen wir gleich, wäre möglich, wenn der so weit kommt. Also da sind schon Chancen da. Allgemein fühlt sich das Turnier, diese French Open mit all den Problemen der anderen, wie eine riesige Chance für Zverev an. Also bin da sehr gespannt, ob er die nutzen kann. Ich möchte fast sagen, jetzt oder nie, aber ja, lass uns mal gucken. Ich würde kurz auch noch was auf die anderen Deutschen noch ergänzen wollen, weil der junge Henry Squire hat ja tatsächlich 6 Matchbälle abgewehrt und dann in einem irren spannenden Tiebreak noch gewonnen. Das war extrem beeindruckend. Hanfmann hat es leider gegen Cerundolo nicht geschafft. Und zum Medvedev-Köpfer würde ich dich bitten, dass du gleich was dazu sagst, weil da muss ich dann ein bisschen fertig packen, ne, weil es geht morgen früh nach Paris. Insofern auch herzlichen Dank an Medvedev für die extra Runde am Schluss. Wie war das Match für dich denn? Also Medvedev war defensiv vor allem stark.
Ja, also erstmal herzlichen Dank auch von mir an Medvedev, dass das Ganze jetzt so spät geworden ist, denn das war nicht unbedingt nötig. Also er hatte eigentlich in den ersten beiden Sätzen alles komplett im Griff gehabt. Köpfer hatte nicht so das Selbstvertrauen, dem sind auch einige Bälle, also recht viele Unforced Errors sind dabei gewesen. Er hatte nicht so die Waffen, hat immer mal versucht, eine Vorhand-Longline anzusetzen mit ein bisschen mehr Zug. Die sind ihm am Anfang in Satz 1 und 2 regelmäßig rausgefallen und Medvedev hat das einfach, so wie man das von ihm kennt, du sagst es auch schon, defensiv sehr gut kontrolliert, wenig eigene Fehler gemacht und Köpfer konnte ihm nicht wehtun. So, und dann sah es alles so aus, als wenn es dann in drei sogar durchgeht. Und dann hat sich das plötzlich nochmal wieder gewendet und Köpfer hat eben viel mehr Sicherheit auf einmal gehabt und hat sich dann eben auch wieder getraut, mehr durchzuziehen, weil die Fehlerquote nicht mehr so hoch war. Und dann hat man eben auch gesehen, was das Spiel von Medvedev auf Sand dann eben auch limitiert. Recht langsame Bedingungen. Der hat unfassbar viele Stopbälle gespielt, weil er eben einfach diesen Winner auf Sand nicht hat. Köpfer ist kämpferisch, läuferisch stark und es kam so gut wie gar nicht vor, dass Medvedev einen Winner geschlagen hat, der kein Stop war. Ein Stop ist ja so gesehen irgendwie, kann auch ein Winner sein. Also ja. War taktisch super interessant, das zu beobachten, aber der bessere Spieler geht dann durch und das ist Medvedev in vier Sätzen gegen Köpfer.
Ja, danke für die Analyse und jetzt beamen wir uns zurück in den Nachmittag.
So, jetzt sind wir wieder zurück am Nachmittag. Wir springen also ein bisschen hin und her. Jetzt haben wir das Thema abgehakt. Dann lass uns doch jetzt mal über die ersten Eindrücke sprechen. Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Beide, ja, mit einem Fragezeichen reingegangen. Beide haben schon gespielt. Sind die Fragezeichen jetzt... Oder ist da eine Antwort drauf gefolgt aus deiner Sicht oder wie siehst du es? Wie viel hast du sehen können von den beiden?
Ja, Alcaraz war gestern mit der Arbeit nicht ganz so leicht, aber ich habe es mir danach ein bisschen angeguckt. Ich fange jetzt daher aber mit Sinner an, weil den habe ich schon weitgehend sehen können, neben meinen Reisevorbereitungen. Also der war am Anfang, fand ich ihn sehr gut. Dann hat er aber schon einige Schwankungen offenbart, die ja auch normal sind nach so einer Pause. Also hat jetzt, glaube ich, von einer guten Woche hat er überhaupt das wieder mit dem Training angefangen nach seinen Hüftproblemen. Die Vorhand hat heute schon zeitweise gut gewackelt, also gerade auch bei höheren Bällen, was er ja im Vorjahr auch schon gezeigt hat, aber der Aufschlag hat ihn, also bei Breakbällen, ich weiß nicht, wie oft er ihn gerettet hat, das war auf jeden Fall extrem häufig der Fall. Insgesamt ordentlicher Auftakt. Im dritten Satz hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorgen, kurz da lief er, oder schien es so, als ob er einige Zeit ein bisschen unrund lief, also auch mal die Hand in die Hüfte legte, aber das kann natürlich auch einfach so gewesen sein. Natürlich gucke ich da gerade mehr drauf. Er selbst hört da auch mehr in sich rein. Das muss jetzt nichts bedeuten. Ich habe jetzt seine PK noch nicht komplett hören können, nur mal einen Ausschnitt gesehen. Da hat er jetzt nichts gesagt oder dass da irgendwas wäre. Also es bleibt halt eben die große Frage, ob die Hüfte dann zum Problem wird, wenn es länger und härter wird bei Matches. Vorab hat er es entspannt gesehen. Er sieht sich eher körperlich nicht in Top-Fassung, da, wie gesagt, die Trainingspause ein bisschen länger war. Aber wie auch Alcaraz und Djokovic hilft ihm, glaube ich, dieses Grand-Slam-Format, weil die Gegner, die du da in den ersten beiden Runden hast, die siehst du bei Masters-Turnieren oft gar nicht und schon gar nicht zwei Runden in Folgen. Da musst du eigentlich sofort da sein und hier hast du dann doch eher mal Gegner, wo du dich ein bisschen reinspielen kannst. Jubings hat das heute gut gemacht, nicht falsch verstehen, aber dann auch Gasquet und so, der ist jetzt auch nicht mehr ganz auf der Höhe, auch wenn er in der ersten Runde ganz gut spielte. Es ist schon was möglich für ihn, der Baum. Also der ist nicht schlecht. Chari war ein mögliches Achtelfinale. Der hat gestern überraschend verloren. Ja. Also da ist schon was drin. Er hat einen guten Draw, finde ich, in dem er sich reinarbeiten kann. Wenn die Hüfte hält, das ist für mich die größte Frage, dann würde ich ihn schon im Hinterkopf haben bei den Favoriten, auch wenn es so ein paar Fragen um ihn gibt. Und ähnlich bei Alcaraz, den fand ich sogar noch souveräner in seinem Auftritt. Nur ganz am Anfang kurz gewackelt und dann aber richtig ins Rollen gekommen. Also sofern der Arm hält, dann sieht dessen Draw, glaube ich, auch ganz gut aus. Klar, Korda, mögliche Runde 3, aber ist auch kein Sandplatz-Ass. Auch nicht im Achtelfinale. Wenn dann Viertelfinale Tsitsipas Rublev, das könnte schwer werden, aber muss man auch mal abwarten. Es hätte schlimmer kommen können für beide. Trotzdem muss man gerade bei Alcaraz natürlich auch beachten, wie sich der Arm verhält. Der wäre für mich sonst sogar der Favorit, ehrlicherweise, aber das macht mich schon vorsichtig, weil er erwähnt ihn selbst so oft, sagt dann auch, dass das immer in seinem Kopf rumschwirrt und ja, er zieht teilweise nicht voll durch, aber ich sage, ich kann da viel erzählen. Lassen wir doch mal kurz selbst hören, was er auf der PK dazu sagte.
Yeah, I think it's almost my 100%. Obviously, I still feeling weird, let's say, or afraid to hit every forehand. I mean, 100%. It's still in my mind, but I didn't feel anything after the match. I didn't feel anything, which is really, really good for me. So I can say it's full recovered.
Ja, also es ist eben immer noch in seinem Kopf und er hat wirklich Angst, diese Vorhand immer mit 100% durchzuziehen, auch wenn er da keine Schmerzen gespürt hat. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das weitergeht.
Physisch geheilt, psychisch vielleicht noch nicht, kann man dazu sagen. Ja. Das ist echt die Frage, inwieweit das dann noch zum Problem wird, weil klar, das ist so ähnlich, finde, habe ich mir das immer vorgestellt, wenn Sascha Zverev nach dem, was da passiert ist, mit seinem Sprunggelenk immer in die tiefe Vorhand rutschen muss, da habe ich auch gedacht, das muss er doch eigentlich irgendwie noch im Kopf haben und so, aber ich glaube, das hat er ganz gut abgeschüttelt. Mal gucken, wie das bei Carlos Alcaraz dann im Laufe des Turniers sein wird. Lass uns auf Novak Djokovic schauen. Der hat noch nicht gespielt, der ist am Dienstag das erste Mal gefordert. Würdest du sagen, wir sind nach dem Turnier, nach der Leistung, die er uns jetzt in Genf gezeigt hat, da hat er ja noch gespielt, ungewöhnlich für ihn. Sind wir da schlauer oder haben wir da eigentlich noch mehr Rätsel vor uns?
Noch mehr Rätsel, definitiv. Also das Witzige bei ihm ist gerade, wenn er nicht spielt und die anderen straucheln, dann denke ich immer, oh, Djokovic wird das doch gewinnen. Wenn er aber dann spielt, dann kriege ich echt Zweifel, weil ich mir denke, wie soll das denn funktionieren? Also ja, da tobt gerade wirklich ein interner Kampf bei mir zwischen Kopf und Auge, weil mein Kopf sagt, ach komm, das hat der vor Grand Slams, da hat er auch schon mal nicht gut gespielt und frühzeitig verloren und dann trotzdem wieder den Grand Slam gewonnen, was ja auch stimmt. Er hatte vergangenes Jahr zum Beispiel eine 5-3-Bilanz auf Sand vor den French Open, die dann gewonnen. Dieses Jahr ist seine Bilanz sogar 6-3. Aber trotzdem gewinnt mein Auge so langsam immer mehr die Oberhand, wenn ich die Matches sehe, weil ich habe ihn so ewig nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jedes Match ist gefühlt bizarrer als das vorherige. Wir hatten ja vor Rom aufgenommen das letzte Mal, da hatten wir die Klatsche gegen Tabilo noch nicht besprochen, wo er ja wirklich gar keine Balance hatte. Also seine Bälle flogen teils meterweit ins Aus. Klar, da gab es diesen unglücklichen Rucksackvorfall, wo die Wasserflasche des Fans auf seinem Kopf landete. Es wurde jetzt im Nachhinein nichts festgestellt, aber natürlich, wissen wir nicht, kann natürlich eine kleine Gehirnerschützung gewesen sein. Und du hast es erwähnt, dann hat er eben in Genf diese Wildcard angenommen, aber viel besser sah er da für mich nicht aus. Also Ergebnisse können da mal trügen, Hanfmann 6-3, 6-3 sieht soweit gut aus, aber auch da hat er von Mitte Satz 1 bis Mitte Satz 2 völlig die Kontrolle verloren. Also der ist nach jedem Aufschlag ist er zusammengeklappt wie ein Schweizer Taschenmesser, wirklich völlig die Balance verloren, nach verpatzten Schlägen fast umgekippt. Natürlich ist da immer ein bisschen Teatralik dabei.
Genau, das weiß man immer bei ihm nicht so richtig, ne?
Das weiß man nicht, aber trotzdem, es hat irgendwas einfach nicht gestimmt, gepasst und Hanfmann hat da wahnsinnig viel liegen gelassen. Ich glaube, 10 Breakbälle in Folge und hat ihn dann, als er im zweiten Satz schon die Chance aufs 4-0 hatte, nochmal ins Spiel zurückgeholt und dann ist Djokovic plötzlich stärker geworden. Und gegen Kriegsbau fand ich dann, hat er zwar auch im ersten Satz gewackelt, hat aber dann doch ordentlich gespielt. Und kaum denkst du, okay, jetzt findet er langsam seine Form, spielt er dann ein völlig bizarres Match gegen Mahatsch. Also 4-1, 0-5, 7-0, 6-0. So kann man die Momentum-Swings in dem Match zusammenfassen. Also ich weiß nicht, ob es schon mal so ein krasses Match gab, wo wirklich entweder ging nur alles an ihn oder er hat wirklich eine halbe Stunde gar nichts mehr getroffen. Also das war wirklich so kurios. Im ersten Satz schien es ihm körperlich dann auch gar nicht gut zu gehen. Im zweiten Satz dann komischerweise hat er keine Probleme mehr sichtbar. Und im dritten Satz, als er alles im Griff zu haben schien, sein siebtes Spiel in Folge macht er zwei schlechte Ballwechsel, leichte Fehler, wo eigentlich nichts passiert ist und fängt das Mosern und Meckern an in seine Box. Und plötzlich verliert er wieder völlig den Faden und gewinnt kein Spiel mehr. Also Mahatsch macht sechs Spiele in Folge. Am Ende sah es aus, als will er gar nicht mehr. Und seine Aussagen, finde ich, machen es jetzt noch rätselhafter, weil er hat nach dem Match schon gesagt, es ist schwierig, sich auf Tennis zu fokussieren, wenn andere Dinge im Kopf herumschwirren. Und in Paris hat er jetzt sich nochmal dazu geäußert. Es geht um verschiedene Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind, aber ich möchte nicht näher darauf eingehen. Ich möchte nur nicht die Büchse der Pandora öffnen. Das gilt es natürlich zu respektieren, daher möchte ich jetzt auch nicht weiter spekulieren, was er meint. Nur falls er das nicht für die French Open abgeschüttelt kriegt, wird er sie auf keinen Fall gewinnen. Also der Jaw dürfte ihm Hoffnung machen, der ist gut. Also erst Wildcard, Huybert, der jetzt eigentlich nur noch im Doppel mithalten kann, wenn man ehrlich ist. Auch Runde 2 sehe ich keine Gefahr. Musetti würde ich dann spannend finden in der dritten Runde, wenn der nicht halt komplett außer Form wäre, zuletzt nicht mal auf Challenger-Ebene mehr punkten konnte. Aber deswegen, also der Jaw ist gut, man darf Djokovic auf keinen Fall abschreiben, nur die Energielosigkeit, die er zuletzt ausstrahlte, die werfen schon Fragen auf, wirklich, ob er ein, zwei Matches über 4, 5 Sätze überhaupt durchhalten kann.
Ja, dann diese Veränderung da auch in dem Team und so, also sehr interessant, was du da auch nochmal mit reingegeben hast, gerade wie er sich da geäußert hat. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du willst da nicht groß spekulieren, aber man denkt natürlich sofort darüber nach, was ist denn da jetzt eigentlich gerade los, ne? Also die Leistung, die Fragezeichen, die er da aufwirft, gepaart mit den Veränderungen im Team, irgendwie sehr mit sich selbst beschäftigt. Dann diese Geschichte mit der Flasche, für alle, die das nicht mitbekommen haben, das kann ja schon auch mal ganz schön rumsen da, die er da auf den Kopf bekommen hat. Das war nicht so ohne, auch wenn man natürlich im ersten Moment wieder gedacht hat, oh, warum geht er da so zu Boden und so. Aber das ist schwer zu beurteilen, wenn man sie nicht selbst auf den Kopf bekommen hat. Ja, jetzt haben wir gesprochen, wenn ich mir die Weltrangliste angucke, über Djokovic, über Sinner, über Alcaraz, über Zverev. Wer bleibt denn dann noch so? Was machen wir vielleicht mit Casper Ruud? Ich meine, der hat hier schon zweimal das Finale erreicht in Paris. Wen hast du sonst noch so auf dem Zettel?
Ja, also allgemein fühlt es sich auf jeden Fall an, als wären es die offensten French Open seit 20 Jahren. Also seit Nadal im Prinzip aufgetaucht ist. Und das öffnet natürlich Chancen für andere. Also ich habe es bei Zverev ja schon erwähnt, wo wir jetzt den Ausgang gegen Nadal noch nicht kennen. Aber es gibt da schon noch weitere Namen. Wobei, ich gehe auch gleich darauf ein, aber erstmal, mein Kollege Benjamin Bauer hatte die Gelegenheit und ich durfte auch ein bisschen Input liefern. Der konnte mit der ehemaligen Nummer 2 der Welt, Tommy Haas, sprechen. Der spielt nämlich gerade Bundesliga Süd der Herren 30 für den TC Groß-Hesse-Lohe, was in der Nähe von München liegt. Also ich kann jetzt nicht versprechen, wann der immer dabei ist, aber wer da in der Nähe wohnt und Lust auf gutes Tennis hat, die haben am 29. Juni und 6. Juli auch noch 2 Heimspiele. Aber zurück zu dem, was Tommy Haas uns gesagt hat, denn das hören wir jetzt. Er hat sich nämlich auch zu dieser Favoritenstellung gerade vor den French Open geäußert und das ist seine Einschätzung.
Ja, ich glaube, Sie haben es angesprochen, es ist wirklich schwer zu sagen, wer so ein haushoher Favorit ist. Also ich glaube, da sehe ich das genauso, dass es wirklich in diesem Jahr mal ein ganz anderer werden könnte. Aber klar sind es immer wieder auch 6, 7, 8 Spieler, von denen wir natürlich hier reden. Ja, bin mal gespannt. Erstmal bin ich gespannt, wie sich natürlich an Alcaraz verkaufen wird mit seiner Armverletzung. Das gleiche gilt für Sinner. Was macht seine Hüfte? Natürlich alles so Kleinigkeiten, wo man nie genau weiß, wird es besser oder wird es schlimmer. Wie schlimm ist die Situation wirklich? Das wissen ja nur die Spieler und das Team selber. Auch ein Djokovic natürlich, so glaube ich, noch nie auf der Tour gesehen hat, die ersten 5,5, 6 Monate. Was auch, wo es auch drunter und drüber geht, auch glaube ich, was sein Reiz, was seine Ziele angeht. Und ich glaube, wenn man alles gewonnen hat und nicht mehr genau weiß oder vielleicht nur noch denkt, ich will die Olympischen Spiele gewinnen, weil das Einzige, was mir fehlt in meiner Karriere, ist die Goldmedaille, also wirklich das Einzige, was mir fehlt, weiß man auch nicht so genau, wie es da weitergeht. Ein Rafa Nadal wird natürlich gefeiert und das wird nochmal schön zu sehen sein, wie er in Paris spielt. Und auch da kann man ihn natürlich jetzt auch nicht ganz ausschalten, obwohl er natürlich jetzt in den letzten Wochen hier und da wieder mal ganz gut gespielt hat auch. Aber ich glaube, man sieht trotzdem, dass er halt auch wirklich einen Schritt zu langsam ist und den Körper wirklich hadert. Und sonst hat man halt so die typischen Favoriten wie ein Zverev, ein Tsitsipas, ein Ruud. Vielleicht kann ein Rune wieder durchgehen. Mal schauen, ob ein Medvedev weiterkommt bei den French. Vielleicht gibt es eine ganz andere Ausnahme, da jetzt ein paar andere Spieler sich auch da Selbstvertrauen tanken konnten jetzt auch hier bis zuletzt, wie man sieht, in Rom. Also bin ich auch mal gespannt und oft kommt natürlich auch darauf an, wie sieht die Auslosung aus, gegen wen würde ein Zverev spielen in der Runde der letzten 8 Halbfinale, wenn er so weit kommen sollte, was ja auch wieder sehr gut aussieht. Also vielleicht ist es die Zeit für Sascha Zverev.
Ja, danke an Tommy Haas. Wir hören später nochmal. Zverev, Tsitsipas und Ruud hat er eben genannt, wie du ja auch, Ruud. Das waren jetzt die Leute, die auch jeweils ein Sandmasters gewonnen haben dieses Jahr. Rublev hat er komischerweise weggelassen, weil er hat ja immerhin auch mal Dritt gewonnen und eigentlich damit ja diese zweite Reihe hinter Djokovic, Sinner, Alcaraz und Medvedev komplettiert. Die haben jetzt alle ein Masters gewonnen. ich verstehe ihn da, weil auch ich traue Rublev irgendwie diesen Grand Slam Sieg nicht zu. Sein Erstrundenaufgang gegen Taro Daniel war auch sehr schwankend. Ja. Daher würde ich auch eher Richtung der anderen Namen gucken. Tsitsipas, Fucsovics ist gerade das Erstrundenduell. Tsitsipas tut sich schwer, hat den ersten Satz aber jetzt gezogen und ich denke, er wird es dann schon wieder in so knappen Sätzen irgendwie durchkriegen. Zudem ist ja jetzt auch das Comeback von Tsitsidosa bekannt, also er ist wieder mit Paula Badosa zusammen. Mal schauen, ob das eher beflügelt oder lähmt. Auf jeden Fall hat Haas ja auch noch Rune genannt, wo ich mich gerade schwer tue, weil ich von dem und seiner Mutter eigentlich jede Woche nur eine neue Ausrede höre, warum es diesmal nicht geklappt hat. Also nach dem Match gegen Baez zuletzt war es dann eine unzureichende Aufnahme von Nahrung und Getränken. Und ja, Rüd hast du angesprochen. Also er war jetzt, hat jetzt wieder Genf gewonnen auf jeden Fall. Der ist definitiv ein Kandidat. Dazwischen hat er halt auch rätselhafte Auftritte, wie in Rom gegen Kecmanovic, wo er dann nach dem ersten Satz 6-0 gewinnt und danach völlig die Spur verliert. Und in Genf habe ich mich auch ein bisschen gefragt, ob es jetzt ratsam ist, einen Tag vor Beginn der French Open wirklich im Halbfinale nochmal alles rauszuholen und das im 7-6 im dritten Satz zu gewinnen und dann wenige Stunden später auch noch ein Finale bestreiten zu müssen. Also
ja, aber mit einer Niederlage dann anreisen, nur deswegen ist auch komisch, ne? Also da geht es dann ja auch um Selbstvertrauen und so.
Das ist schon richtig, aber du hast halt zwei Matches dir nochmal eingebrockt und halt zwei harte Matches. Aber ich sage, der Sportsgeist ist total lobenswert. Ich bin da schon bei dir. Es ist nur manchmal, hab ich bei ihm das Gefühl, dass ihm ein 250er-Titel genauso wichtig ist, weil er denkt irgendwie, ja, Grand Slam gewinne ich wahrscheinlich eh nicht gerade. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich dem durchaus die Chancen geben würde. Und wenn wir jetzt die Namen so durchgegangen sind, ich würde die Favoritenfrage gerne mal an dich zurückgeben und zwar mit einem kleinen Twist, weil ich finde es gerade albern fast, sich auf einen Namen festzulegen. Aber wenn ich jetzt dir die Wahl lasse, du kannst entweder Alcaraz, Djokovic, Sinner mit all ihren Fragezeichen als Siegertipp nehmen oder du kriegst alle anderen Spieler, also sprich Zverev oder Nadal, wer da, je nachdem, wer da gewonnen hat, Rüd, Tsitsipas, Medvedev, alle. Für welche Seite würdest du dich entscheiden?
Boah, das ist echt eine interessante Frage. Spontan aus dem Bauch raus gehe ich, glaube ich, dann also doch mit den ersten dreien, weil einer von denen, das halte ich schon für durchaus möglich, würde ich mich für die entscheiden.
Okay, hast du einen der drei, den du ein bisschen vorne sehen würdest?
Oh nee, ehrlich gesagt nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass alle ihr Thema mit sich schleppen. Das finde ich jetzt wirklich schwer zu sagen. Unter normalen Umständen würde man sagen, naja, lass erstmal Grand Slam, Best of Five losgehen, dann siehst du Djokovic ein bisschen vorne. Möchte ich aber hier gar nicht so richtig. Nee, keinen, den ich da wirklich vorne sehe.
Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich, weil ich würde mich auch wie du, ich würde mich knapp für die drei entscheiden wollen, weil ich glaube halt auch, einer von denen wird halt irgendwie durchkommen bis zum Halbfinale. Und dann ein Körper hält hoffentlich oder einer findet die Energie. Und wenn die dann mal im Finale sind, dann sehe ich sie mit der Erfahrung und allem einfach im Vorteil gegen all die anderen. Aber ich betone schon auch, dass ich alle drei will. Also wenn du mir jetzt die Wahl geben würdest, du kannst dich von einem der drei entscheiden oder alle anderen, dann würde ich mit dem Rest gehen. Weil das ist mir in dem Fall diesmal zu heikel, weil ich sage, einer, glaube ich, kommt durch, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ein oder zwei von denen recht früh rausgehen. Es gibt ja mit Stan Wawrinka sogar noch einen ehemaligen French Open-Sieger, den wir auch noch im Feld haben. Traue ich jetzt nicht mehr den Grand Slam-Sieg zu, ehrlicherweise. Ich glaube, Einzug in Runde 3 wäre ein schöner Erfolg. Der hat gestern aber ja ein schönes Match geliefert gegen Andy Murray. Da war Murray leider recht chancenlos, muss ich sagen. Duelle mit Wawrinka und Murray haben eh eine besondere Geschichte in Paris. Er hat jetzt zum dritten Mal in Folge bei den French Open gegen den gespielt. Also Murray 2017 im Halbfinale, wo er sich ja die Hüfte kaputt gemacht hat. Dann hat er 3 Jahre später erst wieder in Paris gespielt, traf in der ersten Runde wieder direkt auf Wawrinka, verlor. Und jetzt spielt er wieder nochmal in Paris und wieder trifft er direkt auf Wawrinka. Also die beiden haben schon eine besondere Geschichte. Ich fürchte fast, dass es das letzte Match von Murray in Paris war. Ob er aber wirklich nach dem Sommer aufhört, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil mich macht schon ein bisschen stutzig, dass er sogar die Schlägermarke gewechselt hat. Das ist schon ungewöhnlich. Macht man das echt nur für 3 Monate noch Karriere? Also wie ist denn dein Eindruck von Murray? Ich weiß, du konntest gestern, weil du kommentieren musstest, ja nur das Ende der Partie sehen.
Ja, leider. Also es war wirklich ganz wenig, was ich sehen konnte. Ich kam dann zurück ins Hotel. Ich hatte dieses irre Match von Gasquet, der wirklich toll gespielt hat gegen Čurić. Dann hatte ich auch noch den enttäuschenden Auftritt von Krejčíková. Das war eigentlich nichts Besonderes gegen Golubic. Und dann kam ich zurück und habe nur noch die letzten Schläge gesehen. Wollte natürlich eigentlich grundsätzlich auch mehr sehen, habe es alles im Ticker verfolgt. Ja, spielerisch ganz offensichtlich konnte da nicht mehr so richtig mithalten, Andy Murray. Dann gab es ja diese lange Szene vorne am Netz, wo sie sich dann noch was gesagt haben. Ich habe übrigens danach, gestern Abend noch und auch heute, vergeblich nach dieser Frage gesucht, Pressekonferenz oder nach der Antwort, ob er sich jetzt da irgendwie schon positioniert hat. Es hat sich dann nach dieser Geste vorne am Netz ja dann so angefühlt, als wäre es das jetzt gewesen. Mhm. Man spekuliert ja auch, Olympische Spiele nochmal, wieder in Paris und so, dass das vielleicht dann der Abschied sein könnte. Hast du in der Zwischenzeit irgendwas anderes noch gefunden?
Nee, ich habe auch geschaut. Also nichts, was irgendwie in die definitive Richtung geht. Also ich habe da auch nichts gelesen.
Nee, das hätte ich gedacht, dass da natürlich wieder irgendein Journalist irgendwas fragt oder so, aber bislang habe ich das auch nicht gefunden. Okay, also leider Andy Murray ausgeschieden. Lass uns doch jetzt vielleicht, weil wir gerade die ganze Zeit über die Herren sprechen, dann auch nochmal über die Deutschen sprechen. Also Zverev haben wir besprochen, Struff erst am Dienstag, dann haben wir Köpfer am Abend gegen Medvedev, werden wir dann auch noch drüber sprechen bzw. gesprochen haben. Altmaier hat sich gegen Laszlo Djere durchgefightet im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Spät am Abend, am ersten Tag, das war stark. Matera war auch richtig gut, hat gegen Thompson gewonnen in 3 Sätzen. Der trifft jetzt auf Bergs, den Belgier. Dann haben wir Yannick Hanfmann, der spielte, jetzt bin ich nicht auf dem richtigen Stand.
Nee, Cerundolo spielt noch gegen Cerundolo, ja.
Ja, genau, war nämlich Match 2, glaube ich. Court 8 habe ich mir hier noch aufgeschrieben, aber müsste ich jetzt mal den Ticker aufmachen. Und Henry Squire, der war auch schon 2-0 vorne. Wie ist das denn weitergegangen gegen Purcell? Habe ich auch nicht mehr. Weißt du, das ist genau das, was ich meine. Man kann nicht alles immer komplett bis zum Ende dann verfolgen.
Ja, das ist jetzt schon wieder unterbrochen. Also das ist ja gerade anfangen, aufhören, anfangen. Da ist gerade immer wieder Regenpause, gerade im vierten Satz. Er liegt jetzt mit Break wieder hinten, also es deutet sich in Fünfsatz-Krimi an. Ja. Mal schauen. Ja, und zu den anderen, Mataras Dürwen, starke Leistung gegen Thompson. Jetzt trifft er ja eben nicht auf Rom, Djokovic-Bezwinger Tabilo, überraschend, weil das war ja gestern ein schwarzer chilenischer Tag, sondern eben Sisu Bergs, hast du erwähnt. Da hat er schon eine Chance, also Einzug in die dritte Runde wäre super für ihn. Bei Daniel Altmaier kriege ich langsam echt das Gefühl, der kann nur epische Matches in Paris spielen. Also vergangenes Jahr gegen Sinner, das durfte ich aus nächster Nähe sehen. Diesmal direkt zum Auftakt über 5 Stunden gegen Djere. Für meinen Geschmack fast unnötig dramatisch, weil er hat den dritten Satz zum Matchgewinn aufgeschlagen. Im vierten hat er Matchball, wo er dann mir ein bisschen auch in dem Return-Spiel und der ganzen Phase zu passiv war. Da schien er echt eher durch den Fehler seines Gegners gewinnen zu wollen, als durch eigene Winner. Aber den Kampfgeist, den er dann gezeigt hat, da wurde er später auch mutig am fünften Satz, wahrscheinlich auch, weil er ein bisschen müde wurde nach 5 Stunden, was normal ist. Und wie er dann nach Break, wo er wirklich schon Break zurücklag, wie er da nochmal sich zurückgekämpft hat, war echt überragend. Und jetzt als Belohnung wahrscheinlich das Duell mit Tsitsipas. Also mal sehen, ist natürlich schwer. Die Frage ist, wie erholt er sich körperlich davon? Wenn er das tut, könnte das schon auch ein bisschen länger gehen gegen Tsitsipas, wenn es dazu kommt. Ja, genau, Hanfmann spielt noch gegen Cerundolo, sicher harte Nuss, mal schauen. Und ja, Köpfer, Medvedev bin ich auch sehr gespannt, was du noch kommentieren darfst, weil das weckt natürlich Erinnerungen an das berühmte US Open Match 2019, als Köpfer da sensationell ins Achtelfinale eingezogen war und ja, da wirklich auch Medvedev richtig entnervte teilweise. Also mal schauen. Am spannendsten ist für mich aber sowieso, auch wenn der erst morgen spielt, ein bisschen noch Struff, weil der hat einen Draw, der Chancen bietet. Also man muss vorsichtig sein. Vergangenes Jahr war er auch gut drauf und verlor dann in der ersten Runde. Hoffen wir, dass sich das jetzt nicht wiederholt. Aber da ist von oben, also die Gesetzten, da kommt ein Demenor und er ist halt in dieser Medvedev-Sektion. Das bietet Möglichkeiten für Struff hier. Also da behaltet den mal im Auge, dem traue ich einiges zu.
Okay, dann würde ich sagen, wir kommen später nochmal wieder zu den Herren zurück. Wir haben noch eine Stimme auch von Dominic Thiem, der ist ja in der Qualifikation hier rausgegangen, ist dann verabschiedet worden. Diego Schwartzmann übrigens auch, bei dem sind einige Tränen geflossen. Dazu diese Murray-Geschichte, also da ist so in Sachen Retirement gerade ein bisschen was los. Aber lass uns, weil wir über die Deutschen gerade gesprochen haben, vielleicht einmal kurz über die Damen sprechen. Das war ja vom Auftakt her eher nicht so gut. Wir haben 6 deutsche Damen, die in der Qualifikation gespielt haben. 2 davon haben es ins Hauptfeld geschafft. Das sind Eva Lüss und Jule Niemeyer. Eva Lüss ist mit dem Chatrier belohnt worden am Sonntag. Er hat ein sehr gutes Match gemacht gegen Garcia, hat sich den ersten Satz ja geholt, aber verliert das Match dann noch in 3 Sätzen. Aber ich glaube, erstes Mal auf diesem großen Court, hat dann ja auch noch die Credits bekommen über Social Media, auch von Caro Garcia habe ich gesehen. Also das, ohne dass ich das Match verfolgen konnte, muss eine nicht schlechte Leistung gewesen sein von Eva Lüss. Jule Niemeyer, glaube ich, ganz bitter vom Verlauf her, war schon vorne, meine ich, gegen Wang. Hat das dann aber noch verloren. Die hatte sich vorher auch durch die Qualifikation gespielt. So, und dann haben wir Tatjana Maria gegen Clara Tauson recht deutlich verloren. Und Laura Siegemund gegen Kennen hat das auch verloren. Das heißt, wir haben jetzt, wie gesagt, Stand Montagnachmittag, nur noch Kerber und Korpac, die beide am Dienstag spielen. Nicht so ganz gut gelaufen, oder?
Nee, das kann man so sagen. Also Eva Lüss hast du erwähnt, die hat das Match, habe ich gesehen, das war wirklich gut. Also wir dürfen jetzt Garcia fairerweise auch nicht überhöhen. Also die hat in dem Jahr wenige Turniere gespielt, wo sie mehr als ein Match in Folge gewonnen hat. Es ist nicht mehr die Garcia vor 2-3 Jahren, das muss man schon fairerweise dazu sagen. Trotzdem hat Lüss eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich habe die auch schon in der Quali gesehen, da hat sie mir auch gut gefallen. Garcia hat echt ein wenig der Aufschlag gerettet, der war einfach besser. Da ist Lüss mit ihrer relativ geringen Größe dann auch einfach ein wenig benachteiligt, leider. Also ich hoffe trotzdem, dass sie den noch ein wenig verbessern kann, weil der zweite Aufschlag ist manchmal schon so geschenkt gewesen für Garcia. Das war so der kleine Unterschied, aber das war eine Leistung, die Mut macht. Siegemund gegen Kennen, echt super Start. Kennen stand da auch neben sich anfangs und ist dann aber immer stärker geworden. Und auch die Regenbrause hat sie dann nicht mehr rausgebracht. Im Gegenteil, im dritten Satz hat Kennen, glaube ich, mal gefühlt 15 Minuten gar keinen Fehler mehr gemacht. Und die war einfach die bessere Spielerin. Das muss man so ehrlich sagen. Maria gegen Tauson, das war einfach von Anfang an leider ein Mismatch. Du musst Tauson halt in die Bewegung bringen. Das ist ihre Schwäche. Wenn du sie schnell irgendwo in eine Ecke schickst, dann ist die oft zu spät dran. Aber so hatte Tauson halt mit diesen Slice-Bällen genug Zeit, sich zu stellen, und hat Maria einfach komplett überpowert. Ja, und dann am späten Sonntagabend, das habe ich auch noch gesehen, das Match von Jule Niemeyer, hatte ich auch schon in der Quali einiges von ihr gesehen. Und im ersten Satz gegen Wang hat die nahtlos da weitergemacht. Ich hatte wirklich so viel Lobeshymnen parat. Und ich will das jetzt auch nicht völlig streichen, aber weil es ist definitiv ein Aufwärtstrend zu sehen. Die Arbeit mit Michael Geserer scheint wirklich erste Früchte zu tragen. Mhm. Aber es steht halt aktuell echt noch auf wackeligen Füßen. Das hat man dann gesehen, weil klar, es waren im zweiten Satz auch stärker geworden, aber Niemeyer ist da auch echt in sich zusammengefallen. Im dritten Satz war es dann schon wieder besser. Da hat sie den Spieß auch zunächst umgedreht, hatte eine Chance auf 5-1 sogar. Aber da wurde es mir teils echt ein wenig zu passiv. Aufschlag war auch nur noch auf Sicherheit reingebracht. Und da hat Wang einfach mutiger agiert und sich dafür dann auch am Ende belohnt. Trotzdem alles in allem positiver Trend. Nur ein bisschen schade, weil ich fand, jetzt hat sich mal ein Draw für sie durchaus geboten, der ja wirklich Chancen aufs Achtelfinale, ich hatte ihr schon Chancen aufs Achtelfinale gegeben, deswegen schade. Und ja, genau, Korpac hast du erwähnt, müssen wir mal schauen. Aisling Krüger, keine Sandplatzspielerin, aber Korpac war jetzt lange mit einer Rückenverletzung raus. Und Kerber sehe ich schon nach den starken Auftritten zuletzt auch als Favoritin im Duell mit Russ. Danach würde halt sehr wahrscheinlich Rybakina warten und deren Bälle wahrscheinlich ein wenig zu schnell sein dürften, befürchte ich.
Ja, und wenn wir jetzt so ein bisschen bei den Damen schon sind und da auf die Favoritensituation schauen, ist ja so ein bisschen verkehrte Welt eigentlich, ne? Wir haben jahrelang immer gesagt, bei den Damen kann eigentlich alles passieren, und dann hatten wir die Big Three oder ja auf jeden Fall immer eine klare Meinung zu den Besten bei den Herren, und jetzt ist das irgendwie andersrum, denn bei den Damen haben wir ja Iga Świątek. Ich meine, die ist die haushohe Favoritin bei diesem Turnier. Stand jetzt hat sie auch gerade ihr Match beendet auf dem Chatrier. Ziemlich deutliche Sache gegen Jean-Jean, die junge Französin. Wie siehst du die Favoritensituation insgesamt so bei den Damen bei diesem Turnier?
Ja, du hast die interessante Lage bei den Damen ja schon angesprochen jetzt. Also ich weiß nicht, wann das in so einer krassen Form bei den Damen zuletzt der Fall ist, weil du kannst wirklich richtige Abstufungen gerade vornehmen. Du hast Level 1, auf dem ist Świątek, nur Świątek. Dann kommt Level 2, auf dem sich meiner Meinung nach gerade allein Sabalenka befindet, weil du mit der relativ sicher ein Halbfinale planen kannst. Rybakina hat da gesundheitlich einfach zu oft Probleme, weshalb ich die da gerade auf Level 3 sehe. Das sind auch die drei Spielerinnen, wo ich jetzt nicht schockiert wäre, wenn eine von denen den Titel holt hier. Coco Gauff hat sich in Rom definitiv gesteigert, auch gegen Świątek ein ordentliches Match gezeigt. Aber sie ist halt jetzt wieder in der falschen, also in der Świątek-Hälfte gelandet und ich sehe nicht, wie sie an der vorbeikommt. Also nicht mit der Vorhand und den Aufschlagproblemen gerade. Daher sehe ich Gauff klar auf Level 4. Und dann gibt es zwei Spielerinnen noch, die würde ich aufs fünfte Level packen, da beide im Vergleich zum Rest jetzt doch die letzten Wochen konstanter gespielt haben. Das sind Madison Keys und Daniel Collins. Keys hat sowieso jetzt auf der europäischen Sandplatzsaison nur gegen Świątek verloren, hat zuletzt Collins in Straßburg im Finale komplett einmal drüber gefegt. Und bei Collins war immer Sabalenka der Roadblock, abseits jetzt von dem Keys-Match. Und insofern ist es witzig, dass jetzt die beiden im Draw die Rollen tauschen. Collins könnte im Viertelfinale auf Świątek treffen und Keys bereits im Achtelfinale auf Sabalenka, was die, glaube ich, nicht so gern sehen würde, weil Keys hatte ja schon bei den US Open große Probleme bereitet und das Match eigentlich hätte sie gewinnen müssen. Trotzdem, wer Keys über ihre Karriere verfolgt hat, der ist, wie ich, ein bisschen vorgeschädigt, möchte ich sagen. Der hütet sich da vor großen Prognosen, weil Keys kann halt auch jederzeit einen Tag erwischen, wo sie dann nicht so geduldig wie zuletzt agiert und dann wirklich massenweise wilde Fehler einstreut. Ich hoffe es nicht, weil ich würde gern das Duell mit Sabalenka sehen, weil das finde ich spannend, aber es würde mich echt nicht wundern, wenn am Ende die Top 4 auch im Halbfinale stehen. Siehst du denn noch jemanden, der in diese Phalanx einbrechen kann? Weil die Vorjahresfinalistin Muchova ist nicht dabei, Pegula leider auch nicht. Vondrousova war gerade völlig unberechenbar. Mit Ostapenko fange ich gar nicht erst an. Sakkari muss man, glaube ich, abwarten, ob die die ersten Runden übersteht. Und dann gibt es ja noch Chabeur, die zuletzt auf Formsuche war und deren ersten Runde du eben kommentiert hast. Wie ist denn dein Eindruck von der?
Ja, Jabeur kann ich dir ziemlich genau beantworten. Die habe ich kommentiert gegen Vickery. Das ist eine Wildcarderin aus Amerika, die ja deutlich hinter den Top 100 steht. Momentan, ich glaube, 124 der Welt. Da ist natürlich Jabeur die ganz klare Favoritin und sie hat das am Ende auch deutlich gewonnen. Aber ich habe schon in meinem Kommentar zu Beginn gesagt, zu Markus Zöcke, der auch neben mir saß, ich habe schon jetzt einige erste Runden auch bei Grand Slams von Jabeur kommentiert und ich bin da immer total vorsichtig, weil die hat natürlich auch immer mal wieder so diese ein oder andere körperliche Sache gehabt. Ich erinnere mich daran bei den Australian Open mal, als sie da so ganz schlecht Luft bekommen hat und so. Da soll sie sich übrigens dann noch einer kleinen OP damals unterzogen haben. Da war sie dann 6 Wochen raus. Alle haben gedacht, das wäre vielleicht was mit dem Knie, aber das war tatsächlich irgendeine Geschichte mit den Atemwegen. Ich fand es gemischt, muss ich sagen. Natürlich, sie hat also die viel besseren Waffen in dieser ersten Runde gehabt und deswegen das Match auch souverän gewonnen. Aber auch echt viele Unforced Errors wieder gemacht, wo ich so denke, Mensch, das ist doch eigentlich, das kannst du doch eigentlich besser. Sie hat wieder sehr viel mit dem Stop agiert. Das ist natürlich was, was auf dem Sand ganz gut funktioniert. Der bleibt ja richtig stehen. Da muss sie immer aufpassen, dass sie das nicht übertreibt. Aber ich kann deine Abstufung da schon nachvollziehen. Man denkt immer so, ja, so eine Ange Jabeur mit dem Touch, mit dem Talent. Aber irgendwie sehe ich da auch nicht so richtig die Konstanz, dass es da jetzt hier bis zum Titel reichen könnte.
Ja, also ich fand in Madrid Jabeur schon verbessert und
ja,
wir haben gesehen, dass man gegen Keys jetzt mal durchaus verlieren kann, aber in Rom hat sie dann auch gegen Kennen direkt zum Auftakt ja verloren. Also es ist halt schwankend bei ihr, wie du sagst, man weiß nicht, wenn das Auftakt jetzt gut war, erste Runde schön, aber du weißt nicht, was bekommst du in der zweiten Runde Ähnliches oder ja, es ist gerade schwierig bei ihr. Deswegen kommen wir nochmal zu den Favoritinnen-Tipps. Ich würde es vom Prinzip her ähnlich wie bei den Herren machen, nur glaube ich, muss man es diesmal anders formulieren. Du darfst dich zwischen Świątek oder allen anderen 127 Spielerinnen entscheiden. Sprich, kannst Rybakina, Sabalenka, du kriegst alle, nur nicht Świątek. Wie würdest du dich da entscheiden?
Nee, da würde ich mit Świątek gehen. Da brauche ich diesmal nicht so lange zu überlegen, weil die Vorerfahrung hat sie. Sie hat auch in der letzten Zeit eigentlich gut dem Druck standgehalten. Den ein oder anderen Interviewton bekommen wir dann auch immer über Discovery Plus, wenn man dann bei Eurosport in der Werbung ist, mit aufs Ohr. Und da sind auch noch mal so Aussagen von ihr, dass natürlich ist da irgendwie so Druck und die Leute erwarten was von ihr, aber sie wird dadurch nicht so richtig nervös. Und sie ist zwar immer noch jung, aber sie hat eine gewisse Erfahrung mittlerweile. Und die Vorbereitung war jetzt sehr gut, sie ist sehr dominant. Natürlich kann das sein, dass sie das Turnier nicht gewinnt, aber wenn du mir diese Frage stellst, so wie du sie gestellt hast, dann bleibe ich bei Świątek.
Ja, also noch mehr als 127 andere kann ich dir leider nicht anbieten.
Ja, ja.
Aber ich kann dir auch nicht widersprechen. Ich sehe es ja auch so. Ich habe es ja in den vergangenen Folgen auch schon angedeutet. Mich hat sehr beeindruckt, wie cool Świątek inzwischen bei Breakbällen auch bleibt, gerade in den Matches gegen Sabalenka. Für mich ist Rybakina tatsächlich noch am ehesten in der Lage, Świątek auf Sand zu schlagen. Ja, es gibt diese Wildcard Ostapenko, aber da glaube ich nicht, dass es zum Duell kommt. Und mich erinnern gerade so ein bisschen die Duelle Rybakina, Sabalenka, Świątek so ein bisschen an Schere, Stein, Papier. Also Papier, Świątek schlägt Stein, Sabalenka. Stein, Sabalenka schlägt Schere, Rybakina. Aber Schere, Rybakina schlägt wiederum Papier, Świątek.
Ich komme nicht mehr mit.
Ja, aber vom Prinzip heißt es einfach nur, dass jede ja. diese drei sich untereinander gegenseitig immer schlagen, aber nur in bestimmten Duellen. Also das ist gerade so ein bisschen wirklich interessant bei den dreien, finde ich.
Ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir kommen nochmal zurück zu den Herren. Du hast gerade schon einmal das Wort Wildcard benutzt. Dominic Thiem hat keine Wildcard bekommen. Hast du Verständnis dafür?
Nö. Also ich finde schon ein bisschen albern, wie die French Open ihre Wildcards verteilen. Also es geht ja nicht um die Fähigkeiten der einzelnen Leute. Weil wenn die Wildcard jetzt wirklich an Leute gehen würde, wo ich sagen, okay, hey, die haben riesiges Potenzial, ist wichtig, dass man denen die Chance gibt, dann würde ich auch sagen, okay, sorry Dominik, aber du warst jetzt auch nicht 2 Jahre verletzt raus, du hattest genug Zeit, die nötigen Punkte zu sammeln. Aber wenn ich dann halt anschaue, wer die Wildcards immer kriegt. Also Gasquet, okay, das ist halt die französische B-Version von Thiem, der aktuell sogar noch ein wenig besser spielt. Aber dann, also Giovanni Pesci Berrichard mit 20 Jahren, den finde ich noch ganz spannend. Aber der Rest, boah, also es geht halt gefühlt nicht um dein Können, sondern um deinen Geburtsort. Und das stört mich. Weil das Hin- und Her-Geschache auch zwischen den Slams, das kommt dann noch oben drauf. Ja. Da geht ja immer dann der Wildcard an einen US-Amerikaner und einen Australier, auch wenn die mit 25 und 26 Jahren echt nicht die Zukunft dieses Sports sind. Und das ist halt albern, dass du benachteiligt wirst, weil du nicht aus einem der 4 Grand-Slam-Länder kommst. Und im Doppel gab es dann auch 7 Wildcards für französische Paarungen. Nur Andy Murray hat mit Dan Evans eine abgestaubt. Der hat es vor Jahren ja auch mal im Einzel sogar geschafft, was auch total angebracht ist. Aber da hilft es dann auch oder schadet zumindest nicht, wenn halt Amélie Mauresmo deine Ex-Trainerin, Turnierdirektorin ist. Zum Glück ist es bei den Briten übrigens, also Wimbledon, nicht ganz so krass, weil da könnte es auch noch interessant werden, gerade bei den Damen. Da brauchen nämlich Stand jetzt Wozniacki, wo sich ihr Vater ja hier schon drüber aufgeregt hat, dass sie keine bekommen hat, Naomi Osaka, Venus Williams, Emma Raducanu, Simona Halep und Kerber eine Wildcard, um ins Hauptfeld zu gelangen. Also Kerber und Osaka haben, soweit ich das gesehen habe, ihre beiden für Grand Slams geschützten Protected Rankings nämlich jetzt aufgebraucht. Wenn ich die 100-Seiten-Regelwerk dazu richtig studiert habe, müssen wir auch mal gucken. Aber das, trotzdem, es müsste klappen. Also Kerber als ehemalige Sieger, normal Wimbledon, gibt so jemand auf jeden Fall eine. Halep wird eher keine kriegen, weil das haben sie bei Sharapova auch schon mal gemacht. Haleps Sperre wurde reduziert, aber das war ja kein völliger Freispruch. Das ist immer eine wichtige Unterscheidung. Aber wir haben auch Tommy Haas mal gefragt, ob er denn als Turnierdirektor von Indian Wells Team eine Wildcard angeboten hatte und was er denn von der Entscheidung der French Open hält. Und das hören wir jetzt.
Ja, ich habe ihm eine angeboten dieses Jahr natürlich, aber er wollte ein paar Challenges spielen in Europa leider. Hat er da Indian Wells zuletzt gewonnen, 2019 auch. Und ich bin ein Fan von seinem Spiel, das hätten wir ihm gerne gegeben. Aber die hat er abgelehnt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Wildcards schon alle abgegeben worden sind an die Franzosen, bevor Dominic Thiem gefragt hat für eine Wildcard. Da kenne ich immer die Kleinigkeiten nicht, aber normalerweise würde jeder Turnierveranstalter, gerade auch bei den French Open, wo er zweimal das Finale erreicht hat, müsste eine Wildcard bekommen fürs Hauptfeld, also gar keine Frage.
Ja, im Normalfall hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht, ich hatte ja schon angesprochen, da ist er dann in der Qualifikation rausgegangen, das habe ich tatsächlich sogar gesehen auf Suzanne Lenglen, hat nochmal so eine schöne Trophäe bekommen, so ein Stück Boden eigentlich, kann man sagen, so geschichtet. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, was er dann in der Hand gehalten hat.
Das bekommen die großen Spieler alle bei, ich glaube, das war bei Tsonga auch schon so.
Finde ich auf jeden Fall ganz schön designt, das Ding, muss ich sagen. Und dann stand er da in der Mitte zusammen mit Amélie Mauresmo und hat auf der Leinwand, haben sie dann nochmal so ein paar Clips, ein paar Momente eingespielt. Ich habe darauf gewartet, ob ihm da vielleicht auch die Tränen kommen oder nicht, so wie das bei Schwarzmann gewesen ist, ist aber nicht passiert. bin gespannt, was du gleich noch vielleicht auch zu seiner Karriere so zu sagen hast. Natürlich bleibt mir in Erinnerung, wie wahrscheinlich allen irgendwie, dieses Finale bei den US Open gegen Sascha Zverev, wo eigentlich Zverev sich den ersten Grand Slam Titel hätte holen müssen, es dann aber nicht geschafft hat. Also das bleibt mir auf jeden Fall hängen, diese Rivalität teilweise in der besten Zeit von Team mit Rafa Nadal, auch wenn er ihn dann nicht gepackt hat in Paris, die war auch zumindest super interessant und das war in diesem Clip, der auf der Leinwand lief, auch nochmal so zu sehen, dass er da die Intensität schon hier und da auch mitgehen konnte. Also das muss man sich auch erstmal auf die Fahnen schreiben können oder von sich behaupten können, auch wenn er an Nadal nicht ganz rangekommen ist. Aber was hast du noch so zu Team im Kopf?
Ja, also das Match mit Zverev fällt natürlich ein, weil so schade und bitter es für ihn ist. Aber Zverev sollte ja noch einige Jahre vor sich haben und damit genug Zeit, es nachzuholen. Es wäre schon sehr traurig gewesen, wenn so ein fantastischer Spieler wie Dominic Thiem seine Karriere ohne einen Grand-Slam-Sieg hätte beenden müssen. Also zumindest aus dieser Sicht ist es, glaube ich, schon gut, dass er diesen einen Titel da gewonnen hat. Ich werde da jetzt auch nicht die komplette Karriere runterbeten, weil meine Kollegin Sophie Affeld hat da einen schönen Artikel dazu geschrieben auf sport1.de. Glaube ich, dass er den über Google auch findet, wenn es euch interessiert, wo Thiem auch selbst zu Wort kommt und ihr hört ihn ja jetzt hier auch gleich nochmal, aber ich finde herausragend seine Head-to-Head-Bilanz von 16 zu 19 gegen die Big Three. Das sagt doch, finde ich, viel aus. Nimmt man nur seine Top-Jahre 2018 bis zu 20, ist die Bilanz sogar 11 zu 7 für Thiem. Mir ist bewusst, dass da nicht mehr alle von der Big Three in ihrer absoluten Prime waren. Trotzdem, gerade nach dem Wegbruch von Murray hat es halt keiner so konstant geschafft, die drei zu schlagen wie Thiem. Er war wirklich ihr größter Widersacher, den die alle nicht gerne in ihrer Grand-Slam-Hälfte gesehen haben im Draw. Und wie er halt auch gleich zweimal Djokovic bei den French Open stroppte, einmal auch in einem Wahnsinns-Halbfinale, wie er Nadal, hast du erwähnt, abseits der French Open dann die Sandtitel streitig machte. Ja, in Paris hat es dann eben nicht gereicht, aber gut, das haben alle so erfahren müssen. Trotzdem galt er ja als Sandplatzprinz, der eines Tages dann den Thron abstaubt, wenn Nadal aufhört.
Ja.
Und dann, aber bei Nadal, ich finde sogar die bemerkenswerten Matches gegen Nadal waren eigentlich außerhalb auf Sand. Also für mich waren es die US Open 2018, wo er dann auf wirklich dramatische Art und Weise da im Tiebreak am Ende verloren hat. Dafür dann Australian Open 2020 ein ähnlich dramatisches Match gewonnen hat, nach vier engen Sätzen, wo er dreimal den Tiebreak gewonnen hat gegen Nadal, was dem, glaube ich, zuvor auch noch nie so passiert ist. Ich sage, das Niveau gegen Zverev war jetzt nicht so riesig. Da war an dem Tag ein bisschen mehr Nerven im Spiel, aber es ist halt ein bisschen traurig, dass wirklich dann, wo er da so am Gipfel war, am Jahresende der Absturz eigentlich begann. Erst, weil er ja, wie er selbst sagte, ein bisschen mit der Motivation zu kämpfen hatte. Und dann halt kurz darauf kam das mit dem Handgelenk, was ihn ja, die Schmerzen ja bis heute begleiten beim Spielen. Aber da hören wir doch besser, was er selbst dazu sagt, weil wir haben bei der Medienrunde bei dem WM Open auch ein bisschen mit ihm sprechen können. Und am Schluss hört ihr auch noch, wo meine Kollegin Sophie ihn fragt, wie er denn jetzt auf seine Karriere jetzt so zurückblickt. Und ja, das hört ihr jetzt.
Das Hauptthema, das Hauptproblem ist, dass sie sich eben nicht so anfühlt, wie es vorher war, wie es vor der Verletzung war. Das ist das Hauptthema, dass immer noch Situationen sind, wo ich weiß, wie ich die Bälle früher gespielt habe und das jetzt auch teilweise nicht möglich war. Und wie ich schon die letzten Wochen auch gesagt habe, ewig habe ich alles versucht, dass das wieder so wird und genau, habe auch ewig versucht, dem nachzurennen, bis ich auch irgendwann eingesehen habe, dass das keinen Sinn hat und dass ich manche Dinge oder wie manche Situationen am Platz sind, dass ich das einfach akzeptieren muss und versuchen muss, das Beste daraus zu machen. Ja, natürlich. Also ich wäre völlig mit mir im Reinen. Das ist auch wichtig, aber ich finde, das muss man sowieso sein. Also egal, wie viele Erfolge man hat oder wie erfolgreich die sportliche Karriere ist, irgendwann muss man auch damit anfangen, sich damit zu beschäftigen, dass das nicht für immer ist. Egal, ob man jetzt bis 30, 35 oder 40 spielt, irgendwann ist Schluss. Und dann sollte man sowieso mit sich selber im Reinen sein. Und das bin ich auf jeden Fall. Also ja, das wäre kein Problem.
Ja, es geht auf alle Fälle in großer des Sports. Das sah man ja auch im Qualifying in Paris. Du hast es angesprochen, wie er da gefeiert wurde mit Sprechchören. erlebt man doch eher selten, dass ein Nicht-Franzose da in Paris so viel Liebe erhält, wenn es jetzt nicht vielleicht die Big Three ausgenommen. Der französische Stadionsprecher hat ja sogar ein bisschen Deutsch gelernt oder gesprochen, also um sich bei ihm zu bedanken. Auch das sieht man von Franzosen da jetzt nicht alle Tage, würde ich sagen.
Absolut. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ihr habt jetzt längst gehört, was wir über Zverev gegen Nadal gesagt haben. Aber nochmal, wir haben das Ganze jetzt noch vor uns. Ich gucke gerade mal auf den Fernseher hier im Hotel und Zverev hat im allerersten Aufschlagspiel von Nadal gleich erstmal gebreakt und zwar zu null. Das ist vielleicht nochmal so eine kleine Anekdote zum Schluss hier. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Die nächste Folge hier von CrossCourt gibt es dann in der nächsten Woche am Donnerstagmittag vor dem Damen-Halbfinale. Stefan, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen, beim viel Tennis schauen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Danke. Euch auch allen viel Spaß beim Tennis zuschauen und ja, bis dann.